Trauer, echt jetzt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trauercoach Podcasts. Heute möchte ich mal euch ein bisschen entführen, und zwar, wie ihr der Location ja entnehmen könnt, bin ich wieder in meinem Bestattungshaus. Und hier erlebe ich ja wirklich die Trauer, wenn sie frisch ist. Und da gibt es so viele Geschichten und so viele Momente. Und ich glaube, wenn ihr aufmerksam zuhört, aufmerksam zuschaut, dann werdet ihr euch in diesen Geschichten wiederfinden. Es ist sehr oft, wenn Menschen hier reinkommen, ach, ich kann es vergessen, bevor ich anfange, tu mir bitte einen Gefallen, abonniere diesen Kanal, setz das Glöckchen, dass du immer informiert bist, wenn es eine neue Folge gibt. Da tust du dir was Gutes und mir auch. Das wäre super nett. Okay, so viel dazu. Hier in meinem Bestattungshaus. Das kannst du jetzt, wenn du hier zuschaust, leider nicht spüren, auch wenn du zuhörst, nicht spüren. Aber hier herrscht eine ganz, ganz, ganz besondere Atmosphäre. Das kann man nicht beschreiben. Es ist irgendwas ganz Friedvolles. Und es ist genau so, wenn Menschen hier bei uns anrufen, dass sie einen neuen Trauerfall haben, dann bekommen sie am Telefon ja einen Termin für das Gespräch, wo sie dann zu uns kommen, alle Unterlagen für die Standesämter mitbringen. Das ist so was ganz Sachliches, das eigentlich keiner braucht, aber hurra Deutschland. Und die Menschen kommen in ihrer frischen Trauer, in ihrem frischen Verlust, in ihrer frischen Verlusterfahrung, kommen sie hier rein und landen in dieser Atmosphäre. Es gibt ganz viele Angehörige, die, wenn wir den Trauerfall dann abgeschlossen haben, auch nach der Beerdigung, und wir kommen dann ein bisschen mehr ins Gespräch, ganz viele Angehörige sagen zum Beispiel dann auch, sie hätten nie erwartet, dass in einem Bestattungsinstitut, dass es so angenehm, so familiär sein kann. Die haben eher gewartet hier auf dunkel und schwarz, und da hängt ein Kreuz und da hängt ein Kreuz, und viele sind völlig überrascht und werden unterbewusst aufgefangen durch die Atmosphäre, die hier herrscht. Das ist völlig irre. Man kann es nicht so beschreiben. Es ist allein da schon etwas Schönes. Dann setze ich mich mit Angehörigen an den Tisch, beschreibe den ganz normalen Ablauf erstmal, dass man jetzt erstmal alles Sachliche klären müssen und dass wir uns dann der eigentlichen Feierlichkeit widmen und auch über das Abschiednehmen dann sprechen. Jedenfalls komme ich mit Angehörigen ja unheimlich tief ins Gespräch. Nicht mit allen, aber es gibt ja auch, das sind die Charaktere der Menschen und das ist in Ordnung so. Es gibt ja auch, es ist ja selten, aber es kommt vor, dass eben sehr sachliche Menschen wirken im Grunde genommen für mich eher kühl. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es Menschen sind, die eher introvertiert sind von ihrem Charakter her. Menschen, die vielleicht stark sein wollen und es einfach nach außen nicht so zeigen, wie sie innerlich zerbrechen. Aber die meisten Menschen, mit denen kommen wir ganz tief ins Gespräch und große Sympathie baut sich auf, liegt ja bekanntlich auf beider Seiten. Und mich nicht zu mögen, fällt leider sehr schwer. Ja? Und ich liebe Menschen einfach. Und ich kann auch nicht zusehen, wenn Menschen traurig sind, wenn es ihnen mental, seelisch nicht gut geht. Das kann ich einfach nicht. Und wie gesagt, in diesen Gesprächen, in denen es dann von der Thematik tiefer geht, das summiert sich über die ganzen Jahrzehnte schon. und spiegelt auch letztendlich die gesamte Sichtweise in der Gesellschaft draußen. Also draußen herrscht ein ganz, sind jetzt meine Worte, ein ganz furchtbares Paradigma, aufgebaut auf psychologischen, auf psychologischer Basis Trauer anzugehen und von wegen, weißt du nicht, hast du nicht gesehen, wie viele Trauerphasen es geben soll und naja, sei es drum. Also zum Beispiel, eins der Dinge, wenn man tiefer in die Thematik kommt, sprechen Menschen immer wieder davon, ja, jetzt bin ich ja in der Trauer und ich muss jetzt halt gucken, dass ich mich ablenke. Und es ist oft so, wenn jetzt in der Familie sitzt und Geschwister sich unterhalten und dann, ja, ist es vielleicht besser, dass wir jetzt Urlaub nehmen und dann kommt das andere Geschwister ums Eck und sagt dann zum Geschwister, nein, du, hey, das, du musst, geh weiterarbeiten, du musst dich jetzt ablenken. Und das höre ich sehr, sehr, sehr oft. Also nicht nur im Bestattungsinstitut hier, sondern eben auch in meiner Trauercoach-Akademie, dort, wo ich meine Seminare gebe und so weiter oder Ausbildungen gebe. Da höre ich das auch sehr oft, wenn Menschen so der Meinung sind oder wenn sie gefragt werden, ja, bevor du mich kennengelernt hast, wie bist du damit umgegangen? Ja, ich habe halt alles Mögliche an Arbeit gesucht, an Aufgaben gesucht, dass ich mich eben ablenken kann von der Trauer. Und wenn ich mit Menschen über diese Thematik ins Gespräch komme, ist ja logisch, kannst ja jetzt fast denken, was kommt, kann ich aber meinen Mund nicht halten. Weil ich dann ablenken ist aus Sicht desjenigen okay. Und auch dieser Mensch, auch wenn er das tut, er ist in Ordnung, so wie er ist. Weil es sein Weg ist, jetzt aktuell damit umzugehen. Nur, wenn man halt versucht, sich abzulenken, was verursacht denn dieses Ablenken wirklich? Menschen, die versuchen, sich abzulenken, möchten damit erreichen, damit sie nicht an den aktuellen Verlust denken. Also ich wiederhole es gerne nochmal. Menschen, die das tun, versuchen, durch das Tätigen bestimmter Aufgaben zu versuchen, nicht an den aktuellen frischen Verlust zu denken. Kann nicht funktionieren. Natürlich, in dem Moment, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentriert, ja, für einen Moment, für ein paar Sekunden, kann man sich vielleicht konzentrieren auf, dass man hier jetzt, keine Ahnung, Besteck poliert, daheim, ja, oder irgendwie. Aber die Stimme im Hinterkopf, das frische Gefühl des Verlustes, es ist da, ob man es will oder nicht. Und im Endeffekt verzögert man etwas, von dem man Angst hat, dass es auf einen zukommt. Das Akzeptieren, sich der Realität stellen. Und wenn man etwas verzögert, ist egal was im Leben, wenn man irgendwas verzögert, jeder von euch weiß, es kommt ja so oder so auf mich zu. Also, ja, dann mache ich es doch lieber jetzt. Okay? Und ich bin halt ein Mensch, dass ich solche Menschen gern dann an die Hand nehme, weil ich merke ja, dass sie es aktuell nicht können. Und es ist okay auch, dass sie es nicht können. Aber es ist ja dann wichtig, dass das jemand erkennt und die Möglichkeit eröffnet. Also nicht sagen, du musst oder sie müssen oder überhaupt nicht. Nein, eine Möglichkeit eröffnen, die Hand zu reichen und sie an die Hand zu nehmen und zu überzeugen von der Wichtigkeit, sich jetzt der Realität zu stellen. Das ist gesund. Also wieder bei gesund trauern, ja. Das ist so der erste Schritt in das gesunde Trauern, dass man einfach aus dem, wie man es als Kind gelernt hat, wie man es in der Gesellschaft sieht, dass man irgendwo erkennen kann durch eine bestimmte Überzeugung, ach ja, das macht Sinn, wenn ich mich jetzt wehre dagegen, ich kann es nicht aufhalten, es wird wahrscheinlich eher schlimmer und sich dann der Realität stellen, wird dann der Oberknaller. Also es wird mit jedem Tag extremer, ja. Also dann lieber gleich. Und wenn es schon einen Fachmann gibt wie mich, dann kann man ja auch meine Hand nehmen. So. Also es ist nur einer dieser Themen, die angesprochen werden, damit man sich ablenken muss, um nicht an den Tod zu denken, der aktuell in das Leben getreten ist. Und nochmal möchte ich jetzt einfach sagen, das Ablenken ist fast schon ein Automatismus. Ich denke, Menschen, die sich ablenken, prinzipiell Menschen sind, also nochmal, ganz wichtig, diese Menschen sind in Ordnung, so wie sie sind, alles ist okay. Aber ich denke, das sind Menschen, die grundlegend im Leben Schwierigkeiten haben, mit Veränderungen umzugehen. In meinem Buch, meinem ersten Buch, das ich 2016 geschrieben habe, da schreibe ich ein ganzes Kapitel darüber, über diesen Vorgang. Und abgesehen davon, wenn du in der Beschreibung hier schaust, im YouTube hier unten, da gibt es auch den Link zu meinem Buch. Das kann ich dir nur empfehlen, das mal komplett am Stück durchzulesen. Da gehe ich genau auf diese Thematik ein. Und Menschen, die nicht mit Veränderung umgehen können, sind auch in Ordnung. Und vielleicht ist genau dann der Punkt in ihrem Leben erreicht, durch den Tod eines lieben Verstorbenen, der im Grunde dann ein Geschenk hinterlässt. Wenn der Angehörige an die Hand genommen werden kann und ihm gezeigt werden kann, in dem Fall durch mich, wie es ist, wenn man eben sich nicht ablenkt, sondern sich sacht und sanft der Realität nähert. Weil es geht ja nicht so und sagen, ich kann ja nicht zum Kunden sagen, Sie müssen jetzt lernen, das zu akzeptieren. Sie müssen. Das Wort müssen ist ein Widerstandswort. Das funktioniert gar nicht. Ja, ich höre dich sagen, wie du sagst, ich muss gar nichts, ja, außer sterben. So heißt es draußen, ja. Schwaben sagen das, glaube ich, immer gern. Ich weiß nicht, aber ne? Ich muss gar nichts, außer sterbe. Ja. Aber das Wort müssen ist in der Kommunikation ein No-Go-Wort. Ja? Also wer bei mir schon in der Trauercoach-Ausbildung war, da geht es fast einen halben Tag um die Thematik mit Kommunikation, welche Worte zielführend sind, welche nicht. Also jedenfalls geht es nicht um müssen, es geht immer stets darum, dass man solchen Menschen einfach ein paar Überzeugungen darlegt, also wie so eine Palette, sagen, guck, die Möglichkeiten, ja, das Gegenteil von muss, Möglichkeiten, das ist die Überzeugung, aus den und den Gründen wäre es sinnvoll, das oder jenes zu tun, was kannst du dir vorstellen von dieser Palette zu tun, ich bin bei dir, ich betreue dich, ich führe dich da durch, so. Und 98% sagt dann, okay, dann vertraue ich dir. Genau. Und dann geht es in Momente wie Abschied nehmen. Ja? Da brauche ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Da gibt es ja genug Folgen mittlerweile von mir über das Thema Abschied nehmen. Aber das folgt dann eben. Ja? Menschen dann da durchzuführen, an die Hand zu nehmen, sie durch den Prozess zu führen, damit eben Ruhe entstehen kann, innere Ruhe. Und zwar nicht für den Moment, wo die Leute hier eine halbe Stunde bei mir im Haus sind. Ja. Beim Gespräch sind sie oft zweieinhalb Stunden hier. Und dass diese innere Ruhe nicht bloß für den Moment anhält, solange die hier sind. Und wenn sie rausgehen, brechen sie wieder zusammen. Nein, ich rede von einer inneren Ruhe, die nachhaltig ist. das ist auch für das gesellschaftliche Paradigma nicht nachvollziehbar. Ich hatte erst neulich einen Kunden, bei dem wir gestern die liebe Mama beerdigt haben. Und den Kunden habe ich jetzt auch in der Woche betreut. Und der Kunde selber ging von vornherein schon sehr gut mit der Gesamtthematik um, mit dem Verlust. Und da hatte ich vorgestern ein tiefgreifendes Gespräch mit ihm, das wirklich spannend war, weil der Kunde dann auch zu mir sagte, weißt du, Tom, was eigenartig ist, ich habe jetzt von der Mama Abschied genommen. Die Mama sah so schön aus. Wir haben zusammen den Sarg geschlossen. Ich habe unerwartet so einen Frieden in mir und ich fühle mich so wohl. Und wie du es gesagt hast, Tom, ich kann jetzt das Wesen der Mama tatsächlich auf eine gewisse Weise spüren. Das tut mir richtig, richtig gut. Und dann hat er erzählt von Freunden, von Nachbarn, die auf ihn zugegangen sind. Und das ist der Klassiker. Ja, wieso geht's denn dir so gut? Trauerst du nicht um deine Mama? Das ist das, wenn gesund Trauern auf Paradigma trifft. Die Gesellschaft erwartet, dass man lange, lange, laut und tief trauert. Wenn man das nicht tut, ist man nicht normal im Kopf. So. Dann ist man außergewöhnlich, dann ist man nicht normal. Da kommen so klassische Sprüche, ja gut, ist ja schön, dass dir gerade gut geht, aber du wirst schon merken, es holt dich ein. Wart's mal ab, wenn die Tage danach der Beerdigung rum sind. Das kommt dann. Ins Loch fallen. Also das seelische Loch. Als Bestatter muss ich mir ein bisschen aufpassen, was mir hier sagt. Ja, aber tatsächlich, ja. Ich habe sogar irgendwann mal, schon ewig her, auf YouTube mal eine kleine Folge gemacht. Ins Loch fallen war gestern. Und da ist natürlich das seelische Loch gemeint. Und dann gab es ein paar Kommentare, die das dann ja ein bisschen falsch verstanden haben. Weil naja, gut, sei es drum. Aber das ist, was ich meine. Menschen, und das ist, was ich auch hier im Zuge dessen erlebe, wenn ich mit Menschen, die dann meine Hand nehmen und ich darf diese Menschen an der Hand führen durch diese Prozesse, dass einige davon sagen, also dass sie A, wirklich komplett überrascht sind, wie gut es ihnen jetzt plötzlich geht, dass sie innere Ruhe verspüren, nachhaltig. Und ich glaube, es ist eher dann der Verstand im Kopf, von dem ich auch in vielen anderen Folgen schon gesprochen habe, dass der Verstand bei uns im Kopf, die Stimme, die da rattert, das Logische widerspiegelt, das Paradigma widerspiegelt, weil der Verstand eher dasjenige in uns ist, das ist was Menschliches, der Verstand, nichts Göttliches. Ne? Das Wesen, das wir sind, ist göttlich. Wir als Wesen sind göttlich. Wir sind in einem Körper beheimatet. Der Körper ist der Körper, reine Biologie. Der Körper besteht aus ca. 100 Billionen Zellen. Dazu zählt das Gehirn. Um das Gehirn rum ist der Verstand vernetzt, ab dem 8. Lebensjahr. Also es ist Natur, es ist was Menschliches. Ja. Und der Verstand spiegelt im Grunde nur alles, mit dem wir von Kindheitstagen an geprägt sind, was wir uns dann selber beigebracht haben, wie wir gelernt haben, selbst mit uns zu sprechen ein Leben lang. Und bei vielen Menschen ist es leider nicht immer sehr höflich, wie sie selbst mit sich sprechen im Kopf. Und Trauer ist etwas, wo der Verstand eines Menschen, der ja gerne Stimme benutzt, einen traurigen Tonfall gerne benutzt. Also an der Stelle einfach nur mal ein kleiner Reminder aus anderen Folgen. Es bist nicht wirklich du, der da denkt. Wenn wir in eine Trauer kommen, unabhängig dessen, ob wir früher schon andere Verluste hatten, andere Menschen verloren haben. Es ist immer individuell. Wenn der Papa stirbt, ist es ein anderes Gefühl, eine andere Erfahrung, als wenn die Mama stirbt. Es ist ein anderes Gefühl, wenn man die Oma oder den Opa über längere Zeit in einem Pflegeheim beispielsweise begleitet hat oder ob man türklopfend die Nachricht von der Polizei kriegt, die da steht und sagt, der Sohn oder die Tochter ist tödlich verunglückt. Das sind, ja, es ist jedes Mal individuell, wenn man es erfährt. Und in der Folge ist das alles, was man dann erlebt, neu. Und ja, man geht, ja, man sagt dann, ja, gut, jetzt habe ich in so kurzer Zeit so viele Menschen verloren. Das ist was anderes, ja. Ich meine, was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn es leider so ist, dass du tatsächlich jetzt einen weiteren Verlust erleidest, obwohl du schon viele Menschen verloren hast, ist dieser eine Verlust schon wieder individuell. Und dann kommt genau das, dass ich vorher sagen wollte, um das es jetzt geht, dass man dann, wenn man frisch in diese Erfahrung kommt, beginnt, still in seinem Kopf etwas zu sagen. Also es kommt die Todesnachricht und dann sagt man sich zum Beispiel im Kopf, also Schock ist ja sowieso die Emotion, die zuerst auftritt, ne? Kennt ihr ja, Schock, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Zerrissenheit, in Bruchteilen von Sekunden, wuff. Und ein Bruchteil von Sekunden später kommt die Stimme im Kopf, die dann, oh nein, 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 ja, zum Beispiel, ja. Also man sagt es oft auch laut, es gibt Menschen, die schreien auch dann und das habe ich auch schon getan, weil man einfach, oder mit der Faust gegen die Wand schlagen, weil man so, aber was stattfindet, ist, dass man im Kopf beginnt, oh nein, oh nein, nein, nein. So, das Gehirn schnappt sich die Art, wie du in dem Moment in deinem Kopf das erste Mal in dieser Erfahrung mit dir sprichst. Das Gehirn schnappt sich diesen Gedanken auf, speichert ihn und setzt voraus, dass das jetzt ein Verhalten ist, das jetzt für dich wichtig ist. Das Gehirn ist ein Organ und kann überhaupt nicht unterscheiden, ob das, was du ihm jetzt gerade unterbewusst beigebracht hast, ob das gut oder schlecht für dich ist. Das Gehirn weiß nur eins, oh, neues Verhalten, ah, das muss ich jetzt besser machen, leistungsfähiger machen und vollkommen machen. So. Und jedes Mal dann, nach ein paar Tagen, wenn diese traurige Stimme immer wieder da ist im Kopf, sagst du, ja, ich denke immer so, ich denke das, ich denke, warum, ich denke, so. Und jedes Mal, wenn du das dann sagst, ich denke das, gehst du davon aus, dass du es bist, der in diesem Moment denkt. Und nein, das ist eben nicht der Fall. Das ist sehr komplex, ich weiß jetzt, ja. Deswegen horch alle Folgen an, die ich so gemacht habe, ja. Dann wirst du die Logik dessen verstehen, was ich jetzt gerade in dieser Folge zu dir sage. Aber grundlegend ist, um einen Aha-Effekt mal zu erzeugen, das Gehirn nimmt in einer ersten Wahrnehmung das auf mit den Sinnen, was wir erleben, speichert es. Und in dem Fall haben wir die Stimme, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und das Gehirn lässt ab diesem Moment, das ist ein Bruchteil von Sekunden, wo das stattfindet. Genau in dem Moment, wenn dieses, oh nein. Und jetzt schnappt sich das Gehirn genau diese Stimme, Bruchteil von Sekunden, speichert es ab und lässt es ab diesem Zeitpunkt wie so eine Schallplatte ablaufen. Das kriegst du gar nicht mit. Und ein trauriger Tonfall, ein verzweifelter Tonfall. Wie fühlst du dich denn, wenn jemand mit dir so spricht? Brauche ich jetzt nicht reden. Traurig, logisch. Du gehst immer mehr in die Verzweiflung und es stärkt was? Genau, das Gefühl dazu. Die Verzweiflung wird stärker, bam, bam, bam. Und dann legt man den Fokus am Ende nur noch da drauf. Und was verpasst man dann? Den Weg zu finden, gesund zu trauern. Ja? Also, ja, ich weiß, und du kennst mich inzwischen ja auch, wenn du die Folgen ein paar Mal hörst, ich schweife halt gern aus. Aber wenn es um so eine Thematik geht, wenn es so wichtig ist, dann will ich ja dir, auch wenn du mich nur sehen oder hören kannst, ich weiß nicht, ob du den YouTube anschaust oder ob du jetzt mich nur auf Apple Podcast hörst oder Spotify, wenn du mich da hörst, kann ich dir nur mal empfehlen, dann bist du zwar ein Hörer, das ist in Ordnung, aber vielleicht magst du die ein oder andere Folge mal zumindest mal auf YouTube anschauen, dass du auch meine Mimik dazu siehst, meine Handbewegungen, die sind sehr oft sehr wichtig. Naja, sei es drum. Also hier immer wieder erlebe ich wirklich, oder hier spiegelt sich sehr oft in Gesprächen das Paradigma der Gesellschaft wieder. Zum Beispiel gibt es Menschen, die denken, dass sie durch den Weg dieser Verlusterfahrung jetzt alleine durch müssen, weil sie stark sein wollen für die Familie, für die Kinder oder ein Kind für die Mutter, wie auch immer. Und ich kann nur eins dazu sagen, Hilfe ist durchaus okay und vor allem notwendig. Nun stellt sich natürlich die Frage, was für eine Art Hilfe ist denn notwendig? Es gibt zig Angebote da draußen. Es gibt Angebote auf psychologischer Basis. Trauergruppen, die sich treffen. Menschen, die in Trauer sind und den Mut aufbringen, dann endlich, ja, oh komm, ja, meistens auf Druck der Familie oder hey, du musst jetzt mal was unternehmen und hier komm, hier ist eine Telefonnummer von der Trauergruppe, geh da mal hin. Und als eigentlicher Mentaltrainer, der ich im Ursprung bin, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, ist mal eine meiner ersten Fragen immer, kommst du aus eigenem Antrieb? Willst du wirklich es anders haben? Oder gibt es Menschen, die von dir erwarten, dass du X oder Y tust? So. Und in Trauergruppen ist es halt oft so, dass man den Kontakt hergestellt bekommt. So, mach das mal. Komm, soll ich für dich anrufen? Oder wie immer, ja? Es gibt natürlich auch die Fälle, wo die Leute aus Eigeninitiative, ich mach das jetzt so, okay? Trauergruppen ist an für sich gar nichts Schlechtes. Es ist etwas, wo Menschen treffen, die alle den Tod eines Menschen erlebt haben, also alle eine Verlusterfahrung hinter sich haben und trauern. Das Gute daran, dass wenn man jetzt Teilnehmer ist in so einer Gruppe, dass man da ankommt in der Gruppe und dann für sich zumindest feststellen kann, ich bin da gar nicht alleine mit dem Schmerz. Wow, das beruhigt schon mal. Weil bislang fühlt es sich ja an, du bist der einzige Mensch auf der Welt, dem es jetzt gerade so scheiße geht. Und in dieser Gruppe merkst du, boah, ich bin ja gar nicht, da gibt es ja ganz viele andere und Gott, was für die für Schicksale haben. Naja, und dann kommst du neu da rein und dann erzählst du natürlich, du bist jetzt an der Reihe und jetzt erzählst du, komm Fritz, erzähl mal, was hast du erlebt? Und jetzt beginnst du, alles wieder zu erzählen. Die Tränen kommen wieder hoch und jetzt wirst du beruhigt. Was, ich sage ja, es ist auch schön. Ich meine, wenn Menschen um einen da sind, die kommen und einen trösten. Ja, das ist doch schön. Die Gruppe trifft sich ja auch öfters. Die Frage dahinter ist ja nur, was ist der Sinn der Gruppe, einer sogenannten Trauergruppe? Ich möchte es nicht schlecht reden, nochmal, weil der eine oder andere schaut ja auch zu, der so eine Gruppe betreut oder in so einer Gruppe drin ist. Alles okay, ich finde es total geil und toll, dass man etwas hat und anbietet, um Menschen zu helfen. Das ist total toll. Mir geht es nur um den Sinn dahinter. Was will ich denn erreichen? Das fragt man sich ja nicht. Was will ich erreichen, wenn ich in eine Trauergruppe gehe? Was will ich erreichen? Stille. Wo ist die Antwort? Was ist es für eine Antwort? Das ist genauso wie Trauerbegleitung. Grundlegend super, super toll, weil es ist oft sehr, das sind oft Menschen, die ja auch Charity arbeiten. Menschen in der Trauer begleiten. Nur, wenn ich als Trauernder mich entscheide zu sagen, ich brauche jetzt eine Trauerbegleitung, wobei ich glaube, dass gar nicht so viel Trauernde aus Eigeninitiative, aus sich heraus eine Entscheidung zu treffen, ich brauche jetzt eine Trauerbegleitung. Ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass es eben von außen so auf einen zukommt und dass man dann aufgefangen wird. Das ist wieder das Schöne daran, man wird aufgefangen und dass man dann in eine Trauerbegleitung hineinkommt und dann hat man Trauerbegleitung. Das Wort Trauerbegleitung, habe ich irgendwo mal in einer eigenen Folge drüber gesprochen, glaube ich. Trauerbegleitung, das Wort alleine, Begleitung, das ist ein Wort, das aus seinem eigentlichen Sinn heraus auf einen längeren Prozess hindeutet. Auf was Langes. Ja? Ich muss ja nur dann begleitet werden, wenn es um etwas Längeres geht. Und wer mich kennt und auch meine Folgen schon länger anhört und mich schon länger verfolgt oder mein Buch gelesen hat, mir geht es nicht um das Psychologische. Weil die Psychologie würde sagen, naja, wenn jetzt jemand, ein Mensch durch den Tod verliert, dann kommt eine ganz tiefe Trauer. Da muss er natürlich umsorgt werden und er braucht natürlich eine Trauerbegleitung, weil es dauert ja mindestens 3 Jahre. Eine Trauerphase, Und ich werde ja auch oft gefragt als die Marke der Trauercoach, der ich bin. Ach so, Sie sind auch Trauerbegleiter, gell? Dann sage ich, nein, das bin ich nicht. Manchmal sind wir bei, ach, Sie sind Trauerredner, gell, dann? Sag ich, nee. Also das Wort Trauercoach, klar, klingt modern und natürlich könnten einige jetzt sagen, ja, wieder so ein bescheuerter Coach, der. Im Jahr 2011 hatte ich Ausbildungen gemacht, in etwas, das ich schon Jahrzehnte konnte. Es ging halt nur ums Zertifikat. Es ging um die Thematik Hypnose. Also ich habe in meinen jungen Jahren mit 16, 17, 18 schon Hypnose gemacht, auf der Bühne, Hypnose-Shows. Also Hypnose zu können war für mich schon lange. Und Ausbildung habe ich gemacht, um eben noch ein paar Techniken kennenzulernen und ein bisschen tiefer in die Thematik einzusteigen und am Ende das Zertifikat zu haben, das eben wichtig ist für Menschen. Und das ist auch okay so. In meiner Begeisterung durch die vielen Techniken, die ich dort lernen konnte, die man in dem Zustand der Hypnose anwenden kann, mentale Techniken, in dieser Begeisterung kam ich zurück und Ende 2011 war für mich dann grundlegend der Gedanke, Mensch, du kannst mit Hypnose, da gibt es so viele Sachen, du kannst traumatisierte Menschen, da kannst du das machen, kannst jenes machen, du kannst sie vom Schock befreien, du kannst mit Hilfe eines hypnotischen Zustands und den passenden mentalen Techniken ein Trauma auflösen, du kannst also richtig viele Dinge damit tun. Und dann war für mich, Moment mal, ich habe ja ständig mit trauernden Menschen zu tun, da kannst du doch garantiert auch helfen. Und in dieser Begeisterung habe ich dann direkt 2, 3 frische Kunden angesprochen und das angewendet und habe ganz schnell gemerkt, stopp, das Wort Trauer, der Verlust, der ist frisch, der ist neu, der ist fremd, diese Erfahrung. Und das Wort Hypnose an für sich selbst ist auch fremd. Und auch ist auch eher, was man von sich so wegschiebt, weil ja, ist ja unbekannt. Und wenn diese beiden Sachen aufeinandertreffen, so habe ich das für mich gemerkt damals, funktioniert nicht. Und deswegen habe ich dann 2012 den Begriff Trauercoach entwickelt und geprägt. Heutzutage gibt es zig Menschen, die sich Trauercoach nennen und so. Aber den Begriff selbst, das war ich, der ihn geprägt hat. Und deswegen gibt es auch bei mir die Bildmarke, die Wortbildmarke, ja, europaweit geschützt, der Trauercoach. Das ist das, was mich als Mensch ausmacht, wie ich ticke, wie ich spreche, wie ich mit Menschen umgehe. Und das ist genau das, was ich anderen Menschen ja in meinen Ausbildungen vermittle, damit sie genau das tun können, was ich auch tun kann. Und zwar, wenn es brenzlig wird, wenn es irgendwo wirklich Schmerz und es Not am Mann, Veränderung zu initiieren und dafür sorgen, dass Schmerz an der richtigen Stelle, nicht zu früh, aber dass der Schmerz zur richtigen Stelle einen Weg findet, weil Schmerz ist eine Wahrnehmung. Die Verlusterfahrung ist eine Wahrnehmung. Es ist die Art, wie ich mit dem Verlust umgehe. Und die Art, wie ich damit umgehe, wenn die dafür sorgt, dass ich mich schlecht fühle über einen ungesunden Zeitpunkt hinaus, dann ist eher unnötig, na, unnötig ist das falsche Wort, dann ist es eher verkehrt, eine Trauerbegleitung anzunehmen, weil es dann noch länger dauert, sondern eher ein effektives Trauercoaching anzuwenden, um die Wahrnehmung, die Art, wie ich es wahrnehme, ist ein Prozess, der im inneren Erleben stattfindet, um diesen Prozess so zu verändern, dass ich wieder durchatmen kann, dass ich inneren Frieden spüre, nachhaltig. Und wenn ich an die verstorbene Person denke, mir ein kleines Lächeln übers Gesicht geht und diese Geborgenheit spüre. Die Geborgenheit, die ich gespürt habe, zu dem Zeitpunkt, als die Mama, der Papa, der Opa, die Oma, wer auch immer, noch gelebt hat. Es ist vorhanden. Es ist da. Jetzt. Während wir reden. In diesem Sinne, das war's für heute. Gehabt euch wohl. Leben endet. Liebe nie.